Lob und Dank sei dem Herrn. Wir glauben, was wir gesungen haben, und wir glauben, dass Gott zu seinem Wort steht.
Amen.
Was immer in unserem Leben sein mag, eins bleibt für immer fest verankert: der Glaube an Gott und an sein Wort, an die Wahrhaftigkeit Gottes. Und wie Bruder Sieg eben schon sagte, dass auch wir wahrhaftig werden sollen, werden müssen. Ich möchte dazu noch das eine Wort lesen und dann werden wir noch gemeinsam beten. Ich habe den Eindruck, dass wir heute mit großem Verlangen gekommen sind, Gott zu erleben. Ich habe das aus den verschiedenen Bemerkungen herausgehört und ich glaube, Gott wird unser Verlangen stillen. In 1. Johannes im 5. Kapitel, 1. Johannes Kapitel 5 von Vers 18 steht: Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, bewahrt sich. Und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Die ganze Welt dagegen im Argen liegt. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. Kindlein, hütet euch vor den Götzen. Lasst uns aufstehen und noch einmal anbeten. Himmlischer Vater, in Ehrfurcht kommen wir vor deinen Gnadenthron im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Wir möchten heute Gnade vor dir finden, o Gott. Wir möchten deine Gnade neu erleben. Du kennst die verschiedenen Fürbitten, die Anliegen. Herr, die Nöte sind groß. Wir legen dir alles hin, treuer Gott. Stärke uns im Glauben, dass wir nicht mit Zaghaftigkeit, sondern mit Freudigkeit vor deinen Gnadenthron kommen, dich im Glauben bei deinem Wort nehmen. Treuer Herr, die Fürbitten legen wir dir ganz besonders hin. Du kennst diejenigen, die schon im Krankenhaus sind. Auch unseren Bruder, der ins Krankenhaus wird. Ach Herr, gemeinsam setzen wir unsere Hoffnung auf dich. Wir verstehen deine Wege nicht immer, treuer Gott, möchten uns aber darin fügen und dir vertrauen, in dem Wissen, dass du es wohl machen wirst. Und dann haben wir eine ganz besondere Bitte, treuer Herr. Rüste deine Gemeinde mit der Kraft des Geistes aus, dass dein Wort noch einmal bestätigt werde, nach göttlichem Muster und Vorbild aus der Urgemeinde. Treuer Herr, lass es uns noch sehen, ehe die Zeit zu Ende geht. Vor deinem Kommen möchten wir diese Wiedererstattung erlebt haben. Treuer Herr, du wolltest auch mich stärken und uns alle, die wir heute hier sind und alle, die diese Andacht später hören werden. Wir sind ja mit dir und miteinander verbunden. Geliebter Herr, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du aber weißt es. Herr, du kennst die Nöte, die verschiedenen Nöte, die hier sind und unter dem Volke. Sei uns gnädig, um deines heiligen Namens willen. Wir danken dir für Golgatha. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast, begnadigt, vergeben und neues Leben geschenkt. Treuer Herr, diese Versammlung befehlen wir dir an. Möge der Sieg von Golgatha auch hier offenbar werden und das Wort vom Kreuz das ausrichten, wozu es gesandt wurde. Nämlich das, wofür du gestorben bist, treuer Herr. Rette die Verlorenen, heile die Kranken und segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Ihr könnt euch setzen. Wir haben ein herrliches Wort schon alle mitgelesen aus dem Psalm. Wir kommen darauf noch gleich zurück. Ich muss mich heute entschuldigen, weil ich irdisch doch ein bisschen abgespannt bin, so dass ich eigentlich hätte ruhen müssen. Aber die Pflicht und die Aufgabe im Reiche Gottes ist wichtiger als alles andere. Lasst uns mit diesem Gedanken, der schon angeklungen ist, fortfahren aus dem Johannesbrief, dem 5. Kapitel. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Wir haben darüber ja schon gesprochen. Heilige Männer waren von Gott gesandt und haben das Wort verkündigt. Sie waren inspiriert durch den Heiligen Geist. Und es gibt eine solche Übereinstimmung des Alten und des Neuen Testaments, die kein Mensch so hätte machen können. Nur der Geist Gottes war dazu in der Lage, diese Männer zu inspirieren und zu verschiedenen Zeiten die eine Sprache Gottes zu sprechen und die eine Spur der göttlichen Offenbarung zu schenken. Und genauso ist es heute. Es sind nicht viele Stimmen, sondern eine Stimme, eine Sprache, die Gott spricht. Wenn man in die religiöse Welt hineinschaut, wie viele Stimmen sind da zu hören? Und das Eigenartige ist, alle stellen den Anspruch, von Gott gerufen worden zu sein, im Auftrage Gottes zu reden. Wir wollen Einzelheiten über einige, die von sich reden machen, nicht anschneiden. Aber es sind Menschen, die an dem, was Gott getan hat, vorbeigegangen sind. Wie sollen sie dann den Anschluss an das bekommen, was Gott noch tun wird? Das Gewaltige an dem Zeugnis der Schrift, sei es das Alte oder Neue Testament, ist doch darin, dass ein Prophet an das angeknüpft hat, was ein anderer gesagt hat, und die völlige Übereinstimmung dessen, was Gott geredet hat. Und wenn wir in unserer Zeit uns die Frage stellen, ob es stimmt oder nicht, womit können wir sie beantworten? Jeder könnte zunächst einmal sagen, jawohl, mit mir stimmt's, ich glaube richtig. Aber das sagen ja alle. Und sie alle glauben ganz verschieden. Und jeder sagt, die Richtung stimmt. Wann stimmt sie nun wirklich? Wenn sie mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Nur dann stimmt sie und sonst nicht. Man kann den Anspruch stellen, ohne dass dem so ist. Wie haben wir die Möglichkeit, das zu prüfen, uns wirklich selber davon zu überzeugen, Das ist stimmt. Indem wir das Wort Gottes lesen, die Verheißungen, die darin geschrieben stehen, uns erleuchtet werden durch den Heiligen Geist und dann, dass wir sie von ganzem Herzen glauben. Ich habe vorhin aus Römer 4 gelesen und möchte auch noch einiges daraus lesen, ehe wir auf den Psalm zurückkommen. In Römer Kapitel 4, es ist ja eins der wunderbarsten Kapitel, die Paulus geschrieben hat. Hier wird Abraham uns vor Augen gestellt, Abraham, der Mann des Glaubens, ein Mann, der gesegnet wurde, ein Mann, der die Stimme des Herrn gehört und dann gehorsam folgte. In Römer 4 steht von Vers 1, was werden wir somit von unserem Stammvater Abraham sagen? Was hat er nach dem Fleisch erlangt? Wenn Abraham nämlich aufgrund von Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er allerdings Grund, sich zu rühmen. Freilich nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dieses Wort, dieser Ausspruch, Abraham glaubte Gott. Wir sind als Gläubige Gewordene auf diesen Glaubensweg gestellt worden. Wir haben keine andere Wahl. Es bedarf keiner inneren Anstrengung zu glauben. Wir sind auf diesen Glaubensweg gestellt worden. Das Wort des Herrn ist in unsere Seele gefallen und ist mit dem Glauben verbunden worden von Anfang an. Wir haben uns nicht anstrengen müssen, um gläubig zu werden. Es war ein göttlicher Eingriff in unser Leben. Es war eine Stunde, ein Tag, an dem vieles wie Schuppen von unseren Augen. Da brach in unserer Seele etwas auf. Gott hat etwas getan. Und wir haben so die Verbindung und den Zugang zu Gott und seinem Worte bekommen. Weil wir aus dem gleichen Samen wiedergeboren worden sind. Es ist artverwandt. Ich habe noch auf dem Herzen, eine weitere Broschüre zu schreiben, um den Nachweis zu führen, warum sich Gott in Christus offenbart hat. So, dass vielleicht auch die anderen noch fassen werden. Aber der Gedanke, der mir da so groß wurde, war, Gott hat einen neuen Anfang durch Zeugung gemacht. Es heißt, das von dir geboren werden soll, ist vom Heiligen Geist. Ein neuer Anfang. Das Wort der Verheißung, der Geist kam über das Wort und so wurde das Wort Fleisch. Genau so muss es mit uns werden, wenn wir aus Gott geboren, aus Gott gezeugt werden möchten. Wir haben gelesen, wer aus Gott geboren ist, wer aus Gott gezeugt ist, der sündigt nicht. Er kann das Wort nicht in Frage stellen. Er ist in den Glauben hineingestellt worden. Abraham glaubte Gott. Der gesamte Same Abrahams, alle wahrhaft Gläubigen, glauben Gott. Nicht den Menschen, sie glauben Gott. Und wer Gott glaubt, der glaubt so, wie die Schrift gesagt hat. So hat es unser Herr im Johannesevangelium im 7. Kapitel gesagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von dessen Leibe sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Bemerkungen, wie ich vorhin schon andeutete, vor Beginn dieses Gottesdienstes, haben mich sehr angesprochen. Sie waren vielfältig. Eine Schwester sagte, ich möchte die einen Gebetsgeist haben. Ich sagte, ich wünsche ihn mir auch. Es waren verschiedene Dinge, die ausgesprochen wurden. Was haben wir heute für ein Verlangen hier in diese Versammlung gebracht? Was liegt uns an erster Stelle auf dem Herzen? Was ist es? Wenn der Herr heute hier sichtbar an uns vorübergehen könnte und fragen würde, was willst du, dass ich dir tun soll? Was wäre da deine Antwort? Weißt du es? Hast du ein Anliegen auf deinem Herzen, mit dem du in die Gegenwart Gottes kommen kannst, heute, jetzt? Hast du den Glauben, dass du dein Anliegen dem Herrn bringen darfst und dass er stillen wird? Ich habe nicht nur eins, ich habe einige Dinge, die ich dem Herrn hinlege, im Vertrauen, dass er seinen starken Arm bewegt. Wir müssen im Vertrauen, im Glauben zu ihm kommen. Nicht verschwommen etwas denken, sondern ganz konkret wissen, Herr, das liegt mir auf dem Herzen. Und wenn wir dann eine Verheißung im Worte finden, auf die wir uns stellen können, und die Verheißung mit dem Glauben verbinden und dann in der Erwartung sind, dass der Herr es schenken wird. Was hast du auf deinem Herzen heute, lieber Bruder, liebe Schwester, werte Freunde? Welches Anliegen tragen wir an erster Stelle? Ich glaube mit Sicherheit, dass wir eines gemeinsam haben, den Wunsch, dass Gott sich offenbart. Den Wunsch, dass die Fenster des Himmels geöffnet wären und die Ströme des Segens auf uns herabfließen können. Den Wunsch, dass wir noch einmal eine Apostelgeschichte erleben. Bruder Brenham sagte, jedes Mal, wenn der Geist Gottes wirklich ausgegossen wird, dann kann danach eine Apostelgeschichte geschrieben werden. Dann geschehen Dinge, die man auch berichten kann von dem, was Gott getan hat. Ihr wisst, sehr oft berichten wir von dem, was der Feind angerichtet hat und nicht von dem, was Gott getan hat. Wir wollen dem Herrn im Glauben begegnen und ihm vertrauen, dass er alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Dass er gesiegt hat, wissen wir, und dass er den endgültigen Sieg davontragen wird, wissen wir auch. Hier steht's, denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Auch wir glauben Gott, und das wird uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Gott sieht den Glauben an das, was er gesagt hat. Das haben wir auch hervorgehoben. Gott hat Verheißungen gegeben, was geschehen sollte, und er wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Wir sind so dankbar, dass er uns gerade in dieser Zeit das prophetische Wort besonders auf den Leuchter gehoben und gestellt hat, so dass wir mitten in der Finsternis das helle Licht von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi sehen dürfen. Wir finden den Weg mit Gott. Weshalb? Weil wir klüger sind als andere? Nein, ganz gewiss nicht. Weil der Herr uns bei der Hand genommen hat. Weil er uns sein Wort offenbart hat und seinen Namen. Was haben wir in dem Psalm mitgelesen? Es ist ja einer der wunderbarsten Psalmen. Aber hätten wir einen anderen gelesen, wäre uns der groß geworden. Hier im Psalm 86 steht, in Vers 7, bin ich in Not, so rufe ich zu dir, denn du erhörst mich. Keiner kommt dir gleich unter den Göttern, o Herr, und nichts ist deinen Werken vergleichbar. Es gibt nichts im Himmel und auf Erden. Es gibt niemanden. Es ist der eine Gott, der alles in allem ist und alles geschaffen hat. Wie geschrieben steht, zu ihm und durch ihn ist alles geschaffen worden. Mögen es Throne oder Herrschaften sein, alles ist zu ihm und durch ihn geschaffen worden. Keiner kommt dir gleich, ganz gewiss nicht. Wen wollten wir den Herrn vergleichen? Alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Allherr, und deinen Namen ehren. Auch das wird geschehen. Heute ist es das Volk Gottes, dem der Name des Herrn groß geworden ist, weil er uns durch Offenbarung verklärt wurde. Heute ehren wir diesen Namen, der über alle Namen ist. Aber die Stunde und der Tag kommt, an dem sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Und ich freue mich einfach darüber. Unser Herr ist so mit Schmach beworfen worden. Wenn dann die Stunde seiner Verherrlichung kommt, dann werden wir alle uns mitfreuen. Wir werden jubeln. Es wird keine Schadenfreude sein. Es wird eine göttliche Freude sein. Denn unser Herr ist würdig, dass ihm Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung dargebracht wird. Er hat ja die Herrlichkeit verlassen. Als Herr ist er Knecht geworden, hat Knechtsgestalt angenommen, damit wir, die wir Knechte der Sünde waren, Söhne und Töchter Gottes werden konnten aus Gnaden. Die Erlösung ist etwas Kostbares. Und wenn sie dann ihre Vollendung finden wird, dann werden wir uns alle mitfreuen. Vers 11 fiel mir ganz besonders auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Lehre mich deinen Weg. Es gibt ein Wort im Propheten Jesaja, das in etwa so lautet, die auf deinen Wegen deine gedenken. Es gibt einen Weg, der den Menschen richtig vorkommt und das Ende ist das Verderben. Aber es gibt einen Weg Gottes, nur einen. Und es gibt nur einen, der sagen konnte, ich bin der Weg. Nur einen, der sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Nur einen, der sagen konnte, ich bin das Leben. Nur einen. Alle anderen haben Zeugnis abgelegt von der Wahrheit und für die Wahrheit. Er aber war die Wahrheit in Person. Und weil wir ihm nachfolgen, bleiben wir nicht in der Finsternis, sondern dürfen in seinem Licht wandeln. In Johannes 14 hat der Herr Folgendes gesagt. Er gab die Verheißung, uns die Städte zu bereiten. Und dann machte er einen Ausspruch und sagte, den Weg kennt ihr und so weiter. Ich lese aus Johannes 14, Vers 5. Da sagte Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollten wir da den Weg kennen? Jesus antwortete ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Da sagte Jesus zu ihm, so lange Zeit schon bin ich mit euch zusammen und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was war's? Hier war Offenbarung Gottes in Menschengestalt. Uns ist diese Tatsache über alles groß und herrlich geworden. Die größte Offenbarung, die Gott uns schenken konnte, war seine Selbstoffenbarung in Menschengestalt. Und die größte Offenbarung, die dir und mir geschenkt werden kann, ist die Offenbarung über diese Offenbarung Gottes. Haben wir das begriffen? Es gibt ja so viele, die haben mancherlei Offenbarung. Aber das hier ist die Offenbarung aller Offenbarungen. Es ist die Summe. Es ist das Ergebnis. Es ist das, was uns am größten geworden ist. Kein Rätsel mehr. Ganz gleich, welche Bibelstelle wir lesen. Alles stimmt harmonisch überein. Weil die göttliche Harmonie in unser Herz hineingelegt worden ist. Nur dann werden wir Gottes Wort verstehen. Jesus sprach so viel vom Vater und plötzlich sagt er, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Alles, wovon er sprach, war er selber. Das Wort ist Fleisch geworden. Ihr Lieben, am Ende der Zeit, so glauben wir's, will der Herr sich noch einmal offenbaren. Es scheint, je näher diese Zeit rückt, umso schwerer empfinden wir die Not in uns selber. Es wird fast zu einer bedrückenden Last. Eine Not in unserem Herzen. Wie lange noch, o Herr? Wie lange noch wird es dauern, bis du dich so offenbarst, dass nicht nur wir, sondern auch andere es sehen und miterleben können. Dass der Unterschied offenbar wird zwischen denen, die Gott dienen und ihm nicht dienen. Auch zwischen denen, die recht glauben, nämlich so wie die Schrift sagt, und zwischen denen, die nicht recht glauben. Ich glaube, dass Gott auf der Seite seines Wortes steht. Und wenn wir auf der Seite seines Wortes stehen, dann steht Gott auf unserer Seite. Dann ist Gott mit uns, wenn wir uns an sein Wort halten. Und die letzte und mächtigste Offenbarung Gottes, seine Kraft, die einmal noch offenbar werden wird, wird notgedrungen da sein müssen, wo Gott sich vorher offenbaren konnte. Wo er sein Wort und seinen Willen kundtun konnte, wo Menschen Ehrfurcht hatten vor dem, was er in unseren Tagen getan hat. Auch darüber täuschen wir uns nicht hinweg. Wenn auch große Evangelisten an dem, was Gott wirklich getan hat, vorbeigehen, dann wecken sie Hoffnungen in den Herzen der Menschen, die unerfüllt bleiben werden. Eine berechtigte Hoffnung ist nur da, wo ein Verheißungswort unseres Gottes vorliegt und wo der Glaube in die Verheißungen, die Gott gegeben hat, fest verankert werden konnte. Wenn das nicht der Fall ist, dann wecken wir falsche Hoffnungen. Und dann führt es schlussendlich zur Enttäuschung. Gerade in diesem 14. Kapitel des Johannesevangeliums steht ja die Lieblingsstelle Bruder Brenhims. Er hatte ja so einige, es war Hebräer 13, Vers 8, aber auch diese Stelle hier in Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ja, er wird noch größere als diese vollbringen. Was mir auffällt, ist die Tatsache, dass diese Verheißung in Verbindung damit steht, was er vorher gesagt hat. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Glaube mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Diese göttliche Offenbarung ist dem, was hier verheißen wurde, vorausgegangen. Ich lese aus Johannes 14, Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, spreche ich nicht von mir selbst aus. Nein, der Vater, der dauernd in mir ist, der tut seine Werke. Glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubt doch um der Werke selbst willen. Und danach kommt dann die Verheißung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jedes Mal, wenn diese beiden Worte wahrlich, wahrlich ausgesprochen wurden, dann müssen wir sehr, sehr gut hinhören. Wenn wir es sonst schon tun, aber dann sollen wir es umso mehr tun. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wie an mich glaubt, so wie der Herr es gesagt hat, wer das glaubt, was er gerade dargelegt hat, das glaubt, was er da gesagt hat. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater bin eins. Glaubt doch um der Werke willen. Ich rede nicht von mir aus, der Vater, der in mir wohnt. Er tut seine Werke. Dann kommt die Verheißung, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ja, er wird noch größere als diese vollbringen. Wenn wir das jetzt ganz ernst nehmen, geliebte Brüder und Schwestern im Herrn, dann fällt uns in letzter Konsequenz diese Aufgabe zu, dann sind wir diejenigen, die damit rechnen können, dass Gott auch diesen Vers wahr machen und das, was er darin verheißen hat, bestätigen wird. Amen. Es werden nicht diejenigen sein, die Gott ein- und aufteilen, so gegenüber und nebeneinander. Nein, es werden diejenigen sein, die in das Allerheiligste mit Gott hineinkommen konnten und nur noch das gehört haben, was Gott geredet und die Offenbarung so angenommen haben, wie er sie geschenkt hat. Das werden die Menschen sein. Und ich habe darin auch noch eine Bestätigung, dass ja Bruder Branham in einer ungewöhnlichen Weise von Gott gebraucht wurde. Und er war es, der auch dazu benutzt wurde, um diese göttliche Wahrheit der Offenbarung in Christo neu auf den Leuchter zu stellen. Damit stand er ganz allein. Und bis zum heutigen Tage sind all die großen Evangelisten in dem alten Fahrwasser geblieben, haben nur eben Neues und Altes miteinander vermischt. Wer hat die ganze Schmach des Namens Jesu Christi auf sich genommen? Es war Bruder Branham. Die anderen sind gefeierte Leute, sind hoch angesehen bei Ungläubig und Gläubig gleichermaßen. Aber es gab einen Mann von Gott gesandt. Und ich schäme mich nicht, sondern bekenne frei und offen, so wie Johannes, der Täufer, vor dem ersten Kommen Christi gesandt wurde. So hat Bruder Brenhim am 11. Juni 1933 die Stimme gehört. So wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Wir glauben das. Ich glaube es von ganzem Herzen. Ich hätte es auch geglaubt, wenn ich Augenzeugen, die dabei waren, nicht persönlich gesehen habe, hätte. Aber ich freue mich, dass ich sie gesehen habe. Ich habe im April 1966, als Billy Paul fragte, wer ist unter der Zuhörerschaft von denen, die im Juni 1933 dabei waren, als das Licht herabkam und die Stimme zu Bruder Brenhim sprach. Ich habe schnell gezählt. Ich schätze es zwischen 10 und 15 Leuten, die dort ihre Hände erhoben und sich dann selbst auch noch erhoben haben, die dabei waren, als das geschah. Ich glaube es von ganzem Herzen. Gott hat diesen Mann gesandt mit einer Botschaft. Und es wird eine Braut herausgerufen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. So einsam wie sein Weg wurde und je mehr Gott ihm offenbarte, umso mehr Missverständnisse kamen bei den anderen auf, die nicht mit ihm den gleichen Weg gingen. Aber umso mehr Klarheit kam unter diejenigen, die begnadigt wurden, mit ihm den Weg Gottes zu gehen. Amen. Und dasselbe geschieht in dieser Zeit. Bei denen, die ihren eigenen Weg gehen, bedeutet jeder Satz, den Gott offenbart oder ausgesprochen hat, ein neues Missverständnis. Für uns, die wir glauben und vertrauen und auf dem Wege Gottes gehen, bedeutet alles, was der Herr gesprochen hat, mehr Klarheit, mehr Wahrheit, mehr Aufschluss, mehr Übersicht, mehr Einsicht. Es geht von Klarheit zu Klarheit, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Aber halten wir doch diesen Gedanken im Glauben fest. Möge er in unsere Herzen tief hineinfallen, denn wir alle benötigen ja eine Grundlage, um darauf stehen zu können. Wenn hier in diesem Zusammenhang gesagt wird, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht allen, nicht den anderen, ich sage euch, wer sind diese euch? Diejenigen, die da gefragt haben, denen er die Antwort selber geben konnte. Wir gehen nicht zu Menschen, um da die Antwort zu bekommen. Wir kommen zum Herrn und bekommen heute die gleiche Antwort, wie sie damals gegeben wurde. Also diejenigen, denen er die Verheißung gab, euer Herz erschrecke nicht. Ihr glaubt an Gott, glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wer waren sie? Es waren die Seinen. Es waren diejenigen, die Gott vor Grundlegung der Welt ausersehen hatte, dass sie erlöst würden und dem Herrn Glauben schenkten. Er sagte hier in Vers 5, den haben wir bereits gelesen, ich wollte jetzt Vers 3 und 4 noch lesen, in Johannes 14, Vers 3 und 4. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit da, wo ich bin, auch ihr seid. Und wohin ich gehe, den Weg dahin kennt ihr. Dann kam mir die Frage von Thomas, Herr, Wir wissen nicht, wohin du gehst. Ist es uns nicht allen so ergangen? Auch wir gehörten zu denen, die schon dem Herrn folgten. Aber wir haben vieles noch nicht gewusst. Seid einmal ehrlich. Wir waren jahrelang gläubig. Wir haben dem Herrn gedient, so gut wir konnten. Und plötzlich kamen Dinge, die wir noch nicht gehört hatten, die wir noch nicht wussten. Und wir kamen und haben es erfahren, haben es gehört. Wie dankbar dürfen wir sein. Man kann in der Nachfolge des Herrn sein und ihn noch nicht erkannt haben. So war es hier auch mit den Jüngern. Ihre Augen, ihre Herzen waren noch gehalten. Sie konnten nicht sehen. Aber dann, als der Herr frei mit ihnen sprach, wurde es ihnen offenbart. Jesus antwortete ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie viele Evangelisten und Gotteskinder nehmen gerade diesen Vers so gern in ihren Mund und sprechen ihn aus, ohne begriffen zu haben, was da überhaupt gesagt wird. Man kann Bibelverse zitieren, man kann sie lesen und man kann über den Inhalt so hinweg lesen. Aber Gott sei Dank, dass wir nicht mehr hinweglesen. Wir vertiefen uns in diesen Inhalt, in die Heilige Schrift. Ich bin durch dieses Wort gestärkt. Ich bin getröstet in meinem Inneren. Denn ich weiß, Gott ändert sich nicht, seinen Plan nicht. Was er je und je getan hat, wird er auch jetzt am Ende tun. Er war mit denen, die auf seiner Seite standen, die ihm glaubten und gehorsam folgten. Wir haben die Botschaft gehört über die Einheit Gottes, über all die biblische Belehrung haben wir alles gehört, was der Gemeinde gesagt werden musste. Und soweit ich mir bewusst bin, glauben wir das alle von ganzem Herzen. Stimmt's? Amen. Können wir wirklich ein etwas lauteres Amen sagen? Von Herzen glauben. Amen. Wir können nicht anders. Wir sind wie Abraham vom Herrn berufen worden. Wir sind angesprochen worden. Wir haben die Verheißungen aus dem Munde des Herrn gehört. Wir können nicht anders als von Herzen glauben. Und hier sagt uns der Herr: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ja, er wird noch größere als diese vollbringen. Welch eine Verheißung! Man erzittert ja fast, dass der Herr uns eine solche Verheißung geschenkt hat. Können wir es wagen, zu glauben, dass sie bestätigt wird, dass sie wahr wird? Wir können nicht anders. Und ihr werdet sehen, in der letzten Runde wird Gott sich zu denen bekennen, die sich zu ihm bekannt haben. Er wird sich unter denen offenbaren, denen er sich offenbaren konnte. Das werden die Menschen sein, die sein Wort aufgenommen und jede Offenbarung, die er geschenkt hat, von Herzen geglaubt haben. Er sagt hier weiter: Denn ich gehe zum Vater, und alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Ist eine Verheißung für uns heute Nachmittag. Alles, um was wir bitten werden, das wird er tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Jesus bat ja: Verherrliche deinen Namen. Und die Stimme erscholl: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn abermals verherrlichen. Behalten wir von dem heutigen Nachmittag wenigstens diesen kostbaren Gedanken, dass Gott sich am Ende noch einmal offenbaren wird und diesen 12. Vers als wahr bestätigen. Und dass die Bestätigung Gottes da stattfinden wird, wo seine Offenbarung, die Offenbarung Gottes in Christo, die Offenbarung des Vaters im Sohne, aufgenommen und geglaubt wurde, da wird es geschehen. So wie Gott in Christus war, so wird Christus in der Gemeinde sein. Noch das haben wir schon aus dem Johannesbrief gelesen. Und nun merken wir, wie wunderbar das zusammenpasst. Ihr seid in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wir sind in ihm und er ist in uns. So wie er damals sagen konnte, der Vater ist in mir und ich bin in ihm. Seht, das ist doch sehr einfach. Gott ist seinem Wesen nach Geist. Und deshalb sagt die Schrift, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Gott ist doch nicht an Ort und Zeit gebunden. Gott ist allgegenwärtig. Er ist im Himmel und auf Erden. Als er in Christo war, ist der Himmel ja nicht leer gewesen. Es steht geschrieben, dass er das ganze Weltall erfüllt. Wo könnten wir hingehen, sagt David in Psalm 139. Und nehme ich Flügel und flöge ans Ende des Meeres, du, o Gott, bist da. Und bettete ich mich in der Hölle, so würde auch deine Hand mich dort führen. Wo können wir hingehen, um an Gott vorbeizukommen? Nirgends. Er wird uns überall begegnen. Wie schön ist es, dass wir göttlichen Offenbarungsboden betreten durften. Nicht von Fleisch und Blut gelehrt oder besprochen, sondern durch den Heiligen Geist geoffenbart. In völliger Übereinstimmung dessen, was Propheten und Apostel verkündigt und was der Herr selber bezeugt hat. Wollen wir es doch im Glauben in uns aufnehmen, denn wir brauchen es. Wir brauchen eine Grundlage, wir brauchen ein Fundament, auf das wir uns stellen können. Und wenn hier gesagt wird, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, und wir wissen, was damit ausgesagt wird, wer so an ihn glaubt, wie die Schrift gesagt hat, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ich wusste nicht, dass ich diesen Text heute lesen würde, aber es war in meinem Herzen dieser Drang, o Herr, wie lange noch? Wie lange müssen wir noch warten, bis du dich offenbaren kannst? Bis dein Wort lebendige Realität wird und wir die Bestätigung mit unseren eigenen Augen sehen, ja, an Leib und Seele mit nach Hause nehmen können. So war es im Dienste Jesu Christi, unseres Herrn. Keiner kam oder ging, wie er gekommen ist. Keiner kam vergeblich. Wer zum Herrn kam, ganz gleich womit, ihm wurde Hilfe zuteil. Der Herr hat nur gefragt, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Und auch das haben wir hier schon gesagt. Alles, was in den Evangelien aus dem Dienst Jesu Christi, unseres Herrn und Erlösers, berichtet wird, soll da geschehen, wo das Evangelium Jesu Christi verkündigt wird. Es geht nicht anders. Es gehört dazu. Nehmen wir es doch heute bitte jetzt ganz persönlich. Jeder für sich. Du hast ein Anliegen auf deinem Herzen. Lieber Bruder, liebe Schwester, werte Freunde, nehmt dieses Anliegen doch jetzt. Und wenn wir später beten, bringt es vor den Gnadenthron im Glauben. Im Glauben, dass der Herr all unsere Not, unsere Sorgen und was wir haben mögen, Krankheiten oder was immer es sein mag, er hat alles getragen. An seinem Leibe hat er alles an das Fluchholz hinaufgetragen, ist für uns zur Sünde geworden, damit wir durch ihn erlöst und befreit und geheilt werden könnten. Es steht im Petrusbrief irgendwo geschrieben, das sage ich mir und das sage ich uns allen, in 1. Petrus im 5. Kapitel, hier steht's in Vers 6 und 7. Demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Welch ein wunderbares Wort. Wenn wir es nur in die Praxis umsetzen könnten, und da meine ich mich und uns alle, wenn wir es nur so im Glauben tun könnten. Wir wissen genau, dass wir durch unsere Sorgen unser Leben bestimmt nicht verlängern, höchstens verkürzen, aber verlängern nicht. Und auch nicht das Geringste wird anders. Anders wird's, wenn wir nicht sorgen, sondern begreifen, dass der Herr für uns gesorgt hat. Ich denke da, ich habe es wohl in Krefeld gesagt, als jemand zu Bruder Brenim kam und ihn ansprach und sagte, wie kannst du es nur so leicht nehmen oder so leicht damit umgehen oder darüber hinweggehen? Es betrifft doch deine Familie. Und dann sagte Bruder Brenim, das war für mich schon vor Grundlegung der Welt als Prüfung bestimmt. Da hat er einen Satz ausgesprochen, richtig nach amerikanischer Art. Just forget it. Das heißt, vergiss es einfach. Und er ging zur Tagesordnung über. Die Leute haben natürlich dann ein wenig überrascht geschaut. Er hätte manchmal Sorgen haben können, aber er hatte eine Mentalität und die Gnade, das alles besser zu überstehen. Ich habe eine Bitte an euch alle. Ich habe euch das Wort mit Treue und mit Wahrhaftigkeit verkündet. Aber ich bin in einer solchen Erwartung und ich spüre es am Leibe und an der Seele, an allem, was ich bin. Ich möchte, dass Gott zu seinem Recht kommt, dass ein Durchbruch kommt, dass er sich offenbart. Und ich habe die Bitte an euch, gedenkt meiner mehr denn je zuvor.
Amen.
Ich muss vom Himmel hören. Es muss eine Antwort kommen. Eine Wegweisung, die wir brauchen. Ihr wisst, alle Männer Gottes haben getan, was der Herr ihnen aufgetragen hatte. Und die Weisungen, die der Herr gab, waren immer sehr klar. Er hat dem Noah die Maße gesagt, wie er und was er bauen soll. Er hat immer ganz genau gesagt, was getan werden soll. Ich glaube, die letzte Runde ist es, auf die es wirklich ankommt. Auf die letzte Runde kommt es an. Und wir sind dieser Stunde scheinbar nahe gerückt. Wir müssen in tiefer Ehrfurcht vor Gott, aber im Glauben und im Vertrauen auf diese Stunde Gottes zugehen, in der Erwartung. Er wird alles wohlmachen. Er wird das Wort, das wir gehört haben und das wir glauben, an uns und durch uns bestätigen. Sein Wort wird noch einmal Fleisch werden. Wir werden ein Teil dieses göttlichen Planes in der Endzeit sein. Nicht, weil wir es wollten oder so wünschen, sondern weil wir Gnade vor Gott gefunden haben. Weil wir glauben dürfen, was er für diese Zeit verheißen hat. und Anteil haben werden an dem, was er noch tut. Demütigen wollen wir uns also unter die gewaltige Hand Gottes, damit, wenn seine Zeit kommt und seine Stunde schlägt, er uns aus dem Staube erheben kann. So war es, glaube ich, auch noch in dem Psalm geschrieben, dass der Herr sich unser erbarmen sollte. Hier heißt es ja in Vers 13, denn deine Gnade ist groß mir gegenüber. Du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreiches. O Gott, Vermessene haben sich gegen mich erhoben. Eine Rotte von Schreckensmännern steht mir nach dem Leben. Sie haben dich nicht vor Augen. Doch du, o Allherr, du bist ein Gott voll Erbarmen und Gnade, langmütig und reich an Gnade und Treue. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Verleih deine Kraft deinem Knecht. Ist das nicht unser aller Schrei? Ich habe das nicht heute geschrieben, sondern schon sehr, sehr lange. Rechts neben diesem Text habe ich die beiden Worte hingeschrieben. Bitte, Herr. Schon lange stehen sie dort. Lass es geschehen. Lass es werden. Wende dich zu mir, wende dich zu uns. Sei mir, sei uns gnädig und verleih uns deine Kraft. Tu ein Zeichen an mir zum Guten. Tu ein Zeichen an uns allen. Amen. Welch ein Zeichen soll er an uns tun? In Jesaja steht geschrieben, fordere ein Zeichen, sei es oben aus dem Himmel oder unten aus der Erde. Und dann steht geschrieben, der Allherr wird euch selbst ein Zeichen geben. Ihr kennt ja alle die Bibelstelle. Gott wird seine Gemeinde noch einmal setzen. Unser Herr war zum Zeichen gesetzt, dem widersprochen werden würde. Den einen zum Fallen, den anderen zum Aufstehen. Die Gemeinde in den letzten Tagen wird dazu gesetzt sein, dass die einen sehend und die anderen blind werden. Die einen verstehen, die anderen ganz einfach kopfschüttelnd davongehen. Aber der Herr wird seine Gemeinde noch einmal krönen mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Er wird uns zum Heil erscheinen, so gewiss er es verheißen hat. Und oft genug haben wir es hier gesagt, er wird sein angefangenes Werk siegreich vollenden. Er ist der Sieger von Golgatha. Wir vertrauen nicht aufeinander, sondern gemeinsam vertrauen wir dem Herrn. Und möge dieses Vertrauen zu ihm größer werden und möge die Erwartung ebenfalls in uns noch steigen, dass wir einfach flehen könnten, ach Herr, wie lange noch? Und da erinnere ich an das eine Wort aus dem Matthäus-Evangelium, in dem der Herr sagt, er wird seinen Auserwählten Recht schaffen in Kürze. Wem? Denen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Amen. Der Schrei muss in uns sein, bei Tag und bei Nacht. Mir schenke der Herr dabei mehr Zuversicht, dass ich nicht in Gram oder in Sorge verfalle, sondern dass ich ausgewogen und wir alle, dass wir ausgewogen im Glauben und im Vertrauen zielbewusst vorwärts gehen mit unserem Herrn. Denn er hat Großes an uns getan und er wird noch Größeres tun. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und herrlicher Name. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und dem Herrn danken. Ehe wir das tun, wollen wir den Chorus singen, so wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein. muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Wir neigen die Häupter, schließen die Augen, öffnen die Herzen. Vielleicht sind einige heute hier zum ersten Mal. Vielleicht solche, die ihr Leben dem Herrn noch nicht geweiht haben, die noch nicht von einer Stunde wissen, in der sie begnadigt wurden und das Heil Gottes empfingen, Vergebung und Gnade. Während wir den Chorus noch einmal singen, so wie ich bin, so muss es sein, möge der Geist Gottes an allen Herzen wirken, besonders an denen, die dem Ruf Folge leisten sollten. Jesus ruft dich, teures Herz, sag Ja zu ihm. Ich möchte fragen, wer diesem Ruf Folge leisten will, bitte hebt kurz die Hand und tut sie wieder runter. Ist jemand da? Dankeschön, danke, 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 danke. Ist noch jemand, der diesem Ruf folgen möchte? Dankeschön. Ist noch jemand, der sich angesprochen weiß, der Herr ruft. Er will nicht, dass jemand verloren gehe. Er möchte, dass wir selig werden. Es gibt ein zu spät für immer. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute ruft er, heute komm. Wir singen es noch einmal und heben dabei alle unsere Hände. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Aber ich möchte auch für die beten, die ein Anliegen haben, das sie auf dem Herzen tragen, was immer es sein mag. Glaubt jetzt, dass der Herr hier ist, dass er jetzt durch unsere Reihen geht und jeden Einzelnen fragt, was willst du, dass ich dir tun soll, sagt es ihm, wie ein Liederdichter singt, sage es Jesu, sage es Jesu, er ist dein Freund in der Not. Sag es ihm jetzt, sag es mit deiner Krankheit, was immer es sein mag, auch du, Bruder, mit deinem rechten Auge, sage es Jesu. Lege deine Hand auf dein Auge und sage es Jesu, Herr, du bist derselbe, der du damals die Blinden vor Jericho sehend gemacht hast. Du bist heute derselbe. Wollen wir doch glauben, von Herzen glauben, damit wir nicht gehen, wie wir kamen, sondern mit Freuden von hier gehen können, weil wir dem Herrn begegnet sind. Jetzt können wir ihm begegnen. Jetzt können wir ihn erleben. Wir spüren seine Nähe. Er ist gegenwärtig. Er ist nahe, um sein Wort an denen zu bestätigen, die ihm glauben und die so an ihn glauben, wie die Schrift sagt. Und dazu dürfen wir zählen, ohne Vermissenheit. Wir sind zu denen gezählt, die so an ihn glauben, wie die Schrift es sagt. Mögen jetzt Ströme lebendigen Wassers fließen. Möge die Kraft Gottes offenbar werden. Allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, du bist nicht ferne, du bist nahe. Denen nahe, die gebeugten Geistes, zerschlagenen Herzen sind, denen, die sich vor dir demütigen, treuer Herr, denen, die dir Glauben schenken, denen, die dich anrufen, du lässt dich von ihnen erbitten. Treuer Gott, bestätige heute dein Wort in unserer Mitte, an jedem Einzelnen, an Geist, Seele und Leib. Treuer Herr, dein Wort ist wahr und wir nehmen dich jetzt bei deinem Worte. Wir glauben an dich. Mögen die Werke geschehen, die du getan hast. Mögen sie offenbar werden unter deinem Volke, Herr. Wir glauben dir und geben dir die Ehre. Satan ist besiegt. Jede Krankheit ist geheilt. Jede Sünde vergeben. Alle sind frei, die Gottes Kinder geworden sind. Treuer Herr, möge die Salbung deines Geistes so mächtig auf uns herabkommen und auf uns ruhen, dass wir durch den Geist inspiriert das aussprechen, was wir von dir erbeten haben, damit es werden kann. Treuer Herr, du wirst uns noch Gnade schenken und die Dinge so sehen lassen, wie du sie selber siehst, damit du dich noch einmal verherrlichen kannst. Habe innigen Dank, treuer Gott, dass du einen Mund gefunden hast in unseren Tagen, durch den du selber reden konntest. Wir danken dir dafür. Du hast einen Propheten mit einer prophetischen Botschaft gesandt, die uns in dein Wort zurückgeführt hat. Zurück zur Schrift. Treuer Herr, habe innigen Dank. Dein Wort hast du uns groß und herrlich werden lassen und auch deinen Namen. So ehre selbst deinen Namen, indem du dein Wort bestätigst durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Treuer Herr, ich nehme es heute aus deiner Gnadenhand, dass du dein Wort an allen bestätigst, die ein Anliegen hatten und es dir brachten und glaubten, dass du es wohlgemacht hast. Mögen sie jetzt überzeugt sein, dass es vollbracht ist, dass es geschah, und dir dafür danken. Halleluja, Halleluja. Herr, gemeinsam geben wir dir die Ehre. In dem Namen, der über alle Namen ist, in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja. Amen.